Punkt 37. Beratung des Berichts der Bundesregierung über die Maßnahmen zur Förderung der Kulturarbeit gemäß § 96 des Bundesvertriebenengesetzes in den Jahren 2019 und 2020. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Eckhard Pohls für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sind Deutschlands Wunden verheilt? In der deutschen Bevölkerung besteht an Flucht und Vertreibung nach wie vor großes Interesse. Das hat zuletzt die hochkarätige ZDF-Verfilmung des Bestsellers Altes Land von Dörte Hansen gezeigt, die Ende 2020 5 Millionen Zuschauer erreicht hat. Die Autorin erklärte zum Überraschungserfolg ihres Romans über drei Frauengenerationen, die eng mit Ostpreußen verworben sind in der Welt. Ich zitiere: Ich glaube, dass das Thema mittlerweile sehr gut aufgearbeitet ist. Aber verschmerzt ist es offenbar noch nicht. Von der Spitzenkandidatin der Grünen ist gerade ein ebenso bemerkenswertes Buch erschienen. Das aufschlussreiche Werk, einige nennen es den Begleittext zum Wahlprogramm ihrer Partei, ist ihrer Großmutter gewidmet. Auch ich zitiere daraus: All den Generationen, die so viel erlitten, erkämpft und geleistet haben und auf deren Schultern wir heute stehen. Da hat die Bundesvorsitzende einmal vollkommen recht, denn die heimliche Hauptfigur, ihre Oma, kam als Spätaussiedlerin aus Oberschlesien nach Niedersachsen. Sie hat ihrer Enkelin scheinbar viel erzählt, auch von Flüchtlingstrecks und wie schlimm es für Frauen werden konnte und auch wurde. Im Wahlprogramm dieser Partei steht jedoch viel über Tiere und Natur, aber von den Millionen Menschen, die alles miterlebt, mit aufgebaut haben, steht kein einziges Wort. Ich darf Ihnen aber mal die Überschrift des entsprechenden Absatzes im Regierungsprogramm unserer Union vorlesen: Vertriebene und Aussiedler wertschätzen. Das ist der Unterschied zu einer Volkspartei, die es seit Bestehen der Bundesrepublik fünfmal ins Kanzleramt geschafft hat. Wir haben nicht vergessen, wem wir das zu verdanken haben. Meine Damen und Herren, weil wir nicht vergessen, gibt es seit Montag das bundesweit gelobte Dokumentationszentrum zu Flucht und Vertreibung im Berliner Deutschlandhaus. Das 75 Millionen Euro teure Dokumentationszentrum ist ein Meilenstein der deutschen Erinnerungspolitik und wird der Aufarbeitung des letzten Kapitels des Zweiten Weltkrieges in einem neuen, entscheidenden Impuls geben. Ich schließe mich der Frau Bundeskanzlerin an, die in ihrer Eröffnungsrede ausdrücklich den persönlichen Einsatz von Erika Steinbach gewürdigt hat. Ohne die langjährige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen gäbe es das Zentrum nicht. Meine Damen und Herren, der Zweite Weltkrieg beschäftigt uns noch immer. 80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion hat sich Russlands Präsident in der Zeit an die Deutschen gewandt. Der Gastbeitrag muss uns alle hellhörig machen. Ich greife nur einen Punkt heraus. Putin schreibt, dass der Sowjetsoldat seinen Fuß auf deutschen Boden gesetzt habe, um sich nicht auf den Boden, auf den deutschen Boden gesetzt habe, um sich an den Deutschen zu rächen, sondern, Zitat, um seine edle und große Befreiungsmission zu erfüllen. Unbestritten haben die Soldaten der Roten Armee einen hohen Blutzoll bei der Niederwerfung Nazi-Deutschlands entrichtet. Unbestritten sind die vorausgegangenen Verbrechen der Wehrmacht in der Sowjetunion. Zur Wahrheit gehört aber auch die Hunderttausenden deutschen Frauen, die 1945 Opfer von Massenvergewaltigung wurden, von denen viele Elend zugrunde gingen. Marion Gräfin Dönhoff, die einst berühmte Mitherausgeberin dieser Wochenzeitung, hätte als Zeitzeugin der Redaktion gerne beratend zur Seite gestanden. Wie hätte es die Gräfin wohl verkraftet, dass ausgerechnet in ihrer ostpreußischen Heimat Raketen stationiert sind, die bis nach Warschau oder Berlin reichen? Die Zeit hat angekündigt, Entgegnungen auf den Text in den kommenden Wochen zu veröffentlichen. Man darf gespannt sein, ob eine Plenarrede dazu zählt. Meine Damen und Herren, die Union hält am Postulat des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, in seiner berühmten Rede vom 8. Mai 1945 fest, oder zum 8. Mai 1945 fest, wir müssen der historischen Wahrheit ins Auge sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. Die historische Wahrheit ist heute allerdings, wie ich hier nur kurz anreißen konnte, in Gefahr. Unsere Fraktion wird darauf reagieren und der Geschichtspolitik eine neue Bedeutung beimessen. Deutschland hat aufgrund seiner jüngsten Vergangenheit hier eine besondere Verantwortung. Dem vorliegenden Bericht der Bundesregierung ist zuzustimmen. Vielen Dank.
Das Wort hat der Abgeordnete Wilhelm von Gottberg für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der umfangreiche Bericht der Bundesregierung zur Förderung der Kulturarbeit gemäß § 96 enthält Licht und Schatten. Meine Fraktion anerkennt die umfangreiche finanzielle Förderung für die musealen Einrichtungen. Die Realisierung des Projekts Flucht, Vertreibung, Versöhnung sowie die Fertigstellung des Sudetendeutschen Museums im vorigen Jahr sind zwei Aktivposten in der vorgelegten Bilanz. Gut so. Dass man nicht den menschlichen Anstand hatte, Frau Steinbach, die Initiatoren des Zentrums gegen Vertreibungen, zur Eröffnungsfeier am Montag einzuladen, mögen andere bewerten. Ich selbst habe damals als Vizepräsident eng an der Seite von Frau Steinbach gestanden. Die Landesmuseen werden heute institutionell gefördert. Die Förderung ist nicht üppig. Gleichwohl, es wurden damit Erinnerungsorte geschaffen, die an das wirkliche Ostdeutschland erinnern sollen. Die ehemaligen preußischen Ostprovinzen sind Teil der deutschen Geistes- und Kulturgeschichte. Ob mit den Einrichtungen eine dauerhafte Erinnerung an diesen Teil unserer Geschichte möglich sein wird, ist zweifelhaft. Das kann nur gelingen, wenn der Geschichtsunterricht an den Schulen entsprechende Lehrinhalte vermittelt. Leider kann man da nicht optimistisch sein. Das Ostpreußische Landesmuseum ist Eigentum der Ostpreußen. Wir haben die Liegenschaft mit eigenem Geld erworben. Warum verschweigt das der Bericht? Der Kollege Eckhard Pohls, mein geschätzter Vorredner, hat seit mehr als 10 Jahren das Haus tatkräftig unterstützt. Er hat entscheidenden Anteil, dass das Ostpreußische Landesmuseum nunmehr mit baltischer Abteilung eine Erweiterung und kulturelle Bereicherung erfahren hat. Lieber Eckhard, wir sind langjährige Weggefährten. Danke. Der Bericht listet zahlreiche Einrichtungen auf, die nach § 96 gefördert werden. Dabei kommt es zu Überschneidungen. Mittel werden nach dem Gießkannenprinzip verteilt. Zu kurz kommt im Bericht die Lage der deutschen Volksgruppen in Polen. Unter meiner Federführung gründete die Landsmannschaft im polnischen Teil Ostpreußens 22 deutsche Vereine. Das Innenministerium gab Zuschüsse für die örtlichen Einrichtungen. Das war eine Kulturförderung, die vor Ort ankam. Insgesamt ist festzustellen, es waren die deutschen Heimatvertriebenen und ihre Nachkommen, die die Nachbarschaftsverträge mit Leben erfüllt haben. Darüber findet sich nichts im Bericht. Zahlreiche Polen stören sich daran, dass sich deutsche Touristen im heutigen Polen polnischer gebärden als polnische Patrioten. Das mögen die nationalbewussten Polen nicht. Ich habe bei meinen zahlreichen Besuchen im heutigen polnischen Teil Ostpreußens aus meiner preußischen und deutschen Gesinnung kein Hehl gemacht. Dafür wurde mir Respekt bekundet. Die Landsmannschaft Ostpreußen hat auf eigene Initiative und auf eigene Kosten kommunalpolitische Gesprächsformate sowohl mit Polen als auch mit Russland begründet. Für den russischen Gesprächskreis gibt es bis heute keinen Cent Förderung. 2005 nahm ich Verbindung mit dem großen russischen Literaten Alexander Solzhenitsyn auf, ein Freund Deutschlands. Wir waren uns einig, dass beide Länder Totalitarismus schlimmster Art durchstehen mussten. Über 60 Jahre nach Kriegsende, da waren wir uns auch einig, sei kein Platz mehr für Selbstbezichtigung und Schuldbekundungen. Mein geplanter Besuch bei ihm in Moskau wurde durch seine plötzliche Abberufung verhindert. Sein Einsatz für Deutschland bei der Besetzung Ostpreußens brachten ihm 10 Jahre Archipel Gulag. Es ist auch sein Verdienst und die Gnade Gottes, dass die Aussöhnung mit Russland gelungen ist. Es ist hier in den letzten Tagen viel über die deutschen Schandtaten während des Zweiten Weltkrieges geredet worden. Nichts davon soll relativiert werden. Aber damit auch die andere Seite zu Gehör kommt, zitiere ich mit freundlicher Genehmigung der Präsidentin einige Zeilen aus Solzhenitsyns Epos Ostpreußische Nächte. 22 Höringstraße, noch kein Brand, doch wüst geplündert. Lebend finde ich noch die Mutter. Waren's viel auf der Matratze? Tochter, Kind noch, gleich getötet. Alles schlicht nach der Parole, nichts vergessen, nichts verzeihen. Wer noch Jungfrau wird zum Weibe und die Weiber Leichenwald. Klinik, Arzt, für euch bereit, vorbei. Die Fahrer Russlands preschen über Stufen, über Schwellen, ihre Wagen schräg und schief. Asiatische, frühe Sitten, ihr seid uns so wohl vertraut. Vorwärts, weiter, auf uns wartet Allenstein. Ich bedanke mich.
Danke für die Teilnahme. Herr Abgeordneter Gottsberg, ich habe hier natürlich die verabredete Regel angewandt, bei der letzten Rede in diesem Haus nicht auf der Zeit zu bestehen. Das Wort hat die Kollegin Marianne Schieder für die SPD-Fraktion.
Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt einmal auf das Thema zurückkommen, um das es hier geht, nämlich auf den Paragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes und der darin festgelegten Förderung der Kulturarbeit. Dieser 96 des Bundesvertriebenengesetzes ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Gerne weise ich auch heute wieder darauf hin, dass die Fördergrundlage, die diese Erfolgsgeschichte erst möglich macht, die sogenannte Konzeption 2000 ist und sie stammt von der rot-grünen Bundesregierung und wurde im Jahre 2000 verabschiedet. Zu den geförderten Einrichtungen gehört neben der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung hier in Berlin eine ganze Reihe von Museen, die über ganz Deutschland verteilt sind. Es sind Museen, die sich mit der kulturellen Tradition und Geschichte des deutschen Lebens in den Regionen des östlichen Europas beschäftigen, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben. Alles sehr interessante und gute Einrichtungen. Danke für die geleistete Arbeit dort. Das in dieser Woche eröffnete Ausstellungs-, Informations- und Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist gut gelungen. Ich war dabei am Montag dieser Woche bei der Eröffnung und konnte mich selbst überzeugen. Eine sehr interessante Architektur, eine beeindruckende Dauerausstellung. Ich kann nur herzlich einladen, diese Einrichtung zu besuchen und als Geheimtipp sozusagen an die Besuchergruppen weiterzugeben. Es wird aber auch Forschung gefördert und es werden Stipendien vergeben über diesen 96 Bundesvertriebenengesetz und es wird Kulturvermittlung und Kulturaustausch unterstützt. Unverzichtbar ist natürlich die kulturelle Breitenarbeit, die den Vereinen, Stiftungen, Bildungseinrichtungen, Landsmannschaften und anderen Einrichtungen der Vertriebenen ihre vielfältigen Aktivitäten ermöglicht. Vieles von dem, was hier für 2020 geplant war, musste leider wegen Corona abgesagt werden oder konnte gar nicht erst in Angriff genommen werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung der verständigungspolitischen Arbeit der Vertriebenen. Hier wurden 2019 immerhin 71 Projekte finanziert, 2020 waren es wiederum wegen Corona nur 21. Sehr interessant fand ich die Orientierung am Bauhausjahr 2019 unter dem Motto: Nicht nur Bauhaus, Netzwerke der Moderne im östlichen Mitteleuropa. Und da ging es um die Auseinandersetzung mit moderner Architektur im ehemaligen Nordostdeutschland und in der Küstenregion der Zweiten Polnischen Republik. Aber für ganz besonders gelungen halte ich die Beiträge zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, weil damit die europäische Dimension der Förderung besonders zum Ausdruck kommt. Diese europäische Dimension halte ich für sehr, sehr wichtig, ja, für unerlässlich. In diese Richtung geht auch die sehr zu begrüßende Einrichtung des neuen Förderschwerpunktes Vielstimmige Erinnerung, gemeinsames Erbe, europäische Zukunft, Kultur und Geschichte der Deutschen und ihrer Nachbarn im östlichen Europa. Besonders freut es mich natürlich als Oberpfälzerin, dass auch die Stiftung Kulturforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg wieder gut gefördert ist. Ebenfalls ein Geheimtipp, wenn Sie mal in die Oberpfalz kommen. Es wird einzigartige Kultur und Kunst dort gezeigt, aber es gibt dort ein ganz interessantes und kontinuierlich weiterentwickeltes Kulturvermittlungsprogramm. Vermittlung von Kultur an Kinder, an kranke Kinder, an krebskranke Kinder, an Kinder mit Behinderung. Und jetzt entsteht gerade in Zusammenarbeit mit den Mittelschulen ein Audioguide, der sich nennt Der andere Blick, wo eben diese jungen Menschen ihre Lieblingswerke darstellen für andere jungen Menschen, für andere Schülerinnen und Schüler. Eine wirklich tolle Sache. Also alles in allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 96 des Bundesvertriebenengesetzes entfaltet ein unglaublich vielfältiges Engagement, für das ich mich heute persönlich, aber auch im Namen der SPD-Bundestagsfraktion ganz, ganz herzlich bei allen bedanken möchte, die dazu beigetragen haben, sei es hauptamtlich, sei es ehrenamtlich. Ich kann nur sagen, weiter so und danke für die Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Kollege Thomas Hacker für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Befassung mit der Kulturarbeit nach dem Bundesvertriebenengesetz ist immer mehr als nur eine reine Bestandsaufnahme. Sie ist ein Zeugnis über unser eigenes geschichtliches Bewusstsein und Maß für die Bereitschaft, aus der Vergangenheit und für die Gegenwart zu lernen. Seit dem letzten Bericht der Bundesregierung hat sich unsere Welt fundamental verändert. Noch immer spüren wir die Auswirkungen einer Pandemie, die unsere Arbeit für Versöhnung und Zusammenhalt auf eine der härtesten Bewährungsproben stellt. Auch deswegen brauchen wir Zeichen, sichtbare Zeichen, Zeichen des Miteinanders, des Aufeinanderzugehens, Zeichen der Versöhnung. Umso erfreulicher ist die nun endlich möglich gewordene Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung an diesem Montag. Das kann so ein Zeichen sein. Flucht, Vertreibung, Versöhnung, diese drei Worte wiegen schwer. Sie lösen bei jedem von uns unterschiedliche Impulse aus, geben aber auch eine klare Orientierung, was Kulturarbeit heute leisten muss. Flucht und Vertreibung sind der Blick zurück, der Blick auf ein vergangenes Leben an einem anderen Ort, auf Schicksalsschläge und die gleichzeitige Hoffnung auf ein besseres Leben fernab der Heimat. Versöhnung ist der Blick nach vorne. Wie können wir unseren inneren Frieden mit uns selbst und mit anderen finden? Das neue Dokumentationszentrum ist kein Museum, zu Recht. Zu Recht will es zur Forschung, zur Diskussion und zur Auseinandersetzung einladen. Gerade angesichts der vielen Parallelen zur Gegenwart muss dies der Anspruch einer aktiven und sinnstiftenden Kulturarbeit sein. Der Direktorin der Stiftung, Frau Bavendam, kann ich für diese Herkulesaufgabe nur den bestmöglichen Erfolg wünschen. Flucht und Vertreibung sind keine Phänomene der Vergangenheit. Sie sind hochaktuell, politisch brisant und weltweite Herausforderung. Flucht und Vertreibung im 21. Jahrhundert lassen sich nicht mit nationalen Alleingängen begegnen, sondern nur mit gemeinsamer Entschiedenheit eines vereinten Europas. Zugleich müssen wir Geduld beweisen. Versöhnung braucht ihre Zeit, manchmal auch über Generationen. Sie braucht Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Nur wenn wir über Jahrhunderte gewachsenes Misstrauen überwinden, können wir auch wieder zueinander finden. Wir müssen uns dabei bewusst sein, dass dies kein geradliniger Prozess ist. Gute Nachbarschaft ist kein Automatismus, sondern erfordert die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse und Sorgen des anderen einzugehen und darauf klug zu reagieren. Die Debatte hat gezeigt, hier gibt es offenkundig auch in diesem Hause noch viel zu tun. Diese Versöhnungsarbeit der nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebenen kann nicht oft genug hervorgehoben werden und ist Beispiel für uns heute. Und genau deswegen leistet die Kulturarbeit nach dem Vertriebenengesetz eine wertvolle Arbeit. Sie ist eine Investition in unsere Gesellschaft, in unsere Demokratie. Wir dürfen Kulturarbeit nicht dogmatisch verstehen, sondern im Verständnis für das Gemeinsame. Die Vertriebenen, die einst aus Ostpreußen oder dem Sudetenland in die Bundesrepublik kamen, taten dies mit dem gleichen Schmerz des Verlustes, wie ihn heute die Menschen aus Syrien, Afghanistan oder der Subsahara fühlen. Dem Verlust von Heimat, Wurzeln, Traditionen und der Herausforderung, vollkommen neu anzufangen an einem Ort, der ihnen so fremd ist wie sie seinen Bewohnern. Und ich bleibe dabei. Wir dürfen nicht nachlassen, ein Klima der Verständigung zu schaffen, im Aufeinanderzugehen, aber auch im kritischen Hinterfragen und offenen Diskurs. Und ich bin sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Demokratie und unsere Gesellschaft können das aushalten. Danke.
Das Wort hat die Kollegin Simone Barrientos für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das Bundesvertriebenengesetz ist ein Relikt des Kalten Krieges. Es ist ein Relikt der alten Bundesrepublik. Der Diskurs um Flucht und Vertreibung nach 1945 wurde dominiert und wird es zum Teil immer noch von revisionistischen Kräften wie Erika Steinbach, die hier gerade gelobt wurde. Dass sich dieser Diskurs ändert, ist gut, aber es ist auch überfällig, denn dass hierzulande so viele Menschen nicht mehr wissen, mit welcher Brutalität und Verachtung die deutsche Wehrmacht und die SS-Bataillone, Polizeibataillone in Richtung Osten marschierten, mordend in einem unvorstellbaren Ausmaß. Das ist auch die Folge einer lückenhaften Erinnerungskultur. Und es ist ja kein Lapsus, wenn, wie im Januar 2020 geschehen, ausgerechnet der Spiegel schreibt, die amerikanische Armee hätte Auschwitz befreit. Nein, das ist eine Folge davon, dass der Kalte Krieg noch immer mitwabert im Erinnern. Flucht und Vertreibung waren die Folge des deutschen Vernichtungskrieges. Den mordenden Soldaten folgten Kriegsgewinnler und Profiteure, Industrielle und Fabrikanten, Protektoren und KZ-Aufseher. Unter dem Motto Blut und Boden richteten sie sich ein in den eroberten Gebieten, bis man sie davonjagte. Und ja, auch Alteingesessene verjagte man. Und auch die waren nicht frei von Schuld. Dass ihre Geschichten auch tragisch waren, dass die persönlichen Schicksale Beachtung verdienen, will ich nicht bestreiten. Meine Großmutter floh mit ihren Töchtern. Meine Mutter war 3 Jahre alt, ihre Schwester 1 Jahr alt. Geboren wurden sie in einem Lebensbornheim. Auch das übrigens eine Erinnerungslücke in diesem Hause. Meine Großmutter mag sich nicht schuldig gemacht haben, aber sie wusste, dass sie nicht frei war von Schuld, denn sie hat hingenommen und weggesehen. Dass der Bundestag die von uns beantragte Feierstunde zum Überfall auf die Sowjetunion, der sich in dieser Woche zum 80. Mal jährt, abgelehnt hat, wir aber über Flucht und Vertreibung nach 1945 reden, das finde ich peinlich. Es spricht Bände. Und damit wir uns hier nicht missverstehen. Eine solche Feierstunde wäre ein nötiges Zeichen gewesen des Respekts nicht gegenüber den heutigen Regierungen der zerfallenen Sowjetunion. Nein, es wäre ein nötiges Zeichen des Respekts gewesen gegenüber den Bevölkerungen der ehemaligen Sowjetunion. Ein Zeichen des Respekts gegenüber der multiethnischen Sowjetarmee. Es wäre eine Geste des Respekts gewesen an die Ermordeten und ihre Nachkommen, an die Verachteten, an die Gequälten, Geschundenen, Verhungerten, an all die, die man auslöschen wollte. Und zur Klarstellung nochmal, das Vernichtungslager Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 durch die Sowjetarmee befreit. Und zwar von den Soldaten der 322. Infanteriedivision der 60. Armee der 1. Ukrainischen Front unter dem Oberbefehl von Generaloberst Pavel Alexejewitsch Korotschkin. Niemals sollen sie vergessen sein. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Erhard Grundel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich gerne die Frau Bundeskanzlerin zitieren. Ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus über Europa und die Welt gebrachten Terror, ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Zivilisationsbruch der Shoah und ohne den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg wäre es nicht dazu gekommen, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs und danach Millionen Deutsche Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung erleiden mussten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Vertreibungsgeschichte der Deutschen in ihrem historischen Kontext von Ursache und Folgen eingebettet und nicht isoliert dargestellt wird. Zitat Ende. Mein Vater wurde am 18. September 1925 in Wölschko in einem kleinen südböhmischen Dorf geboren. Mit 17 wurde er in den Kriegsdienst eingezogen und mit 19 Jahren kam er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Er und seine Familie wurden nach dem Krieg aus ihrer Heimat vertrieben. Nicht alle überlebten diese Vertreibung. Ich stehe also vor Ihnen als ein Vertreter der ersten Generation nach den Zeitzeuginnen. Und gerade für meine Generation ist es unerlässlich, jeder Form des Revanchismus, auch heute noch, tagtäglich, auch wie wir ihn hier schon gehört haben, eine klare Absage zu erteilen. Für meine Generation ist es ebenso unerlässlich, all denen zu danken, meistens auch in privaten Initiativen, die in den Jahrzehnten seit Kriegsende unermüdlich und auch gegen viele Widerstände für eine tatsächliche Aussöhnung zwischen den einstigen Feinden gekämpft haben und sie schlussendlich auch erreichen konnten. Ja, Millionen Deutsche flohen zum Ende des Zweiten Weltkriegs und danach aus Ost- und Südosteuropa oder wurden vertrieben. Angekommen in Frieden, Freiheit, Wohlstand sind viele von ihnen lange nicht. Erwünscht und willkommen geheißen waren die Vertriebenen in der neuen, oft kalten Heimat, wie Andreas Kossert schreibt, vielfach nicht. Die meisten Deutschen wollten das nicht sehen, nicht hören, nicht wissen, schreibt Kossert. Eine kollektive Erfahrung von Flucht und Vertreibung gibt es in Deutschland heute, da nur noch wenige Zeitzeuginnen leben, nicht mehr. Umso wichtiger ist die Rolle eines solchen Dokumentationszentrums. Und umso größer sind die Erwartungen an das Dokumentationszentrum. Es muss dort gelingen, Schuld und Leid gleichermaßen zu thematisieren. Und natürlich muss der Blick in diesem Zentrum auch auf Flucht und Vertreibung in unserer Gegenwart gerichtet werden. Trotz des 70-jährigen Bestehens der Genfer Flüchtlingskonvention werden die in ihr verbrieften Rechte zunehmend ausgehöhlt. Die flüchtlingspolitische Bilanz der Bundesregierung und der europäischen Mitgliedstaaten fällt beschämend aus. Die europäischen Mitgliedstaaten gestalten ihre Geflüchtetenpolitik immer restriktiver, und das ist eine Schande. Meine Damen und Herren, bereits 2019 haben wir die Kulturarbeit nach dem Bundesvertriebenengesetz hier debattiert. Damals schloss ich meine Rede so: Wenn wir heute über Flucht und Vertreibung im Rahmen der Kulturförderung nach dem Bundesvertriebenengesetz reden, dann dürfen wir keinen Augenblick vergessen. Hier und heute fliehen Menschen vor Gewalt und Zerstörung. Sie fliehen unter Lebensgefahr und in eine ungewisse Zukunft. Niemand tut das leichten Herzens. Das Mindeste, was wir als Deutsche tun können, ist es, sie aus Seenot zu retten, sie aus menschenunwürdigen Lagern herauszuholen, ihnen Schutz und Sicherheit anzubieten. Und das, meine Damen und Herren, ist kein Almosen, sondern eine Pflicht als Menschen. Und an dem hat sich nichts geändert. Ich danke Ihnen.
Das Wort hat Dr. Bernd Fabricius für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der heutigen Debatte über die vielen gelungenen Maßnahmen zur Kulturförderung nach § 96 BVFG schließen wir eine für die deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler ereignisreiche Woche und eine insgesamt erfolgreiche Wahlperiode positiv ab. Mit dem Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung am letzten Sonntag und der Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung im Beisein unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, und unserer Kulturstaatsministerin Professor Monika Grütters am Montag lag das Augenmerk dieser Woche zuerst auf dem Schicksal unserer Landsleute. Gerade mit der Eröffnung des Dokumentationszentrums schließt sich nun endlich eine Lücke in der Erinnerungslandschaft unserer Hauptstadt. Dafür bin ich Ihnen, liebe Frau Staatsministerin, und ausdrücklich auch unserer Bundeskanzlerin, ausdrücklich dankbar. Und ich empfehle diese Einrichtung dringend in das Besuchsprogramm der Bundespresseagentur. Die Fördersumme in den Jahren 2019 und 2020 von über 54 Millionen Euro mit den beiden Leuchtturmprojekten Dokumentationszentrum und Sudetendeutsches Museum spiegelt Inhalt und Auftrag des 96 angemessen wider. Die Förderung bildet eine wichtige Grundlage für den Erhalt und die Fortentwicklung des jahrhundertealten kulturellen Erbes, das uns allen gehört und das Teil der gesamtdeutschen Kulturbiografie ist. Und darum geht es in der heutigen Rede. Die Fördermaßnahmen des Paragraphen 96 zu erhalten, weiter auszubauen und in die Zukunft zu tragen, ist uns eine liebe Verpflichtung. Meine Damen und Herren, kulturelles Erbe ist aber weitaus mehr als nur erhaltenswert. Für die Menschen ist es ein zentraler Ankerpunkt ihrer eigenen Identität. Diese kulturelle Identität zu erhalten und an kommende Generationen weiterzureichen, ist unerlässlich. Wir müssen unseren Landsleuten ein starkes Fundament bereitstellen, auf dem gerade junge Menschen die eigene Identität finden und festigen können. Das Interesse für die Kultur und das Brauchtum, die Geschichte der Heimatvertriebenen, keimt zuerst in der Familie und im familiären Umfeld. Sie ist Voraussetzung für die Ausbildung eines gefestigten persönlichen Selbstverständnisses in kultureller Vielfalt. Erst das gewährt den Fortbestand dieser schützenswerten Kultur und der damit verbundenen Traditionen und Bräuche. Unseren Landsleuten, die weiter in den Heimatgebieten leben, helfen diese Fördermaßnahmen, Assimilierung abzuwehren und kulturelle Vielfalt zu erhalten. Wir unterstützen im Sinne eines Europa der Vielfalt und der grenzüberschreitenden Verständigung sowie des kulturellen Austauschs mit den Maßnahmen nach § 96 nicht nur die Festigung der Identität der Deutschen in den Herkunftsgebieten, sondern wir tragen dadurch entscheidend zur Völkerverständigung in einem weiter zusammenwachsenden Europa bei. Die weitere Stärkung des Paragraphen 96 bleibt damit auch in der kommenden Wahlperiode Aufgabe und Verpflichtung aus Überzeugung. Danke.
Das Wort hat der Kollege Martin Rabanus für die SPD-Fraktion.
Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich freue mich darüber, dass wir an diesem letzten regulären Sitzungstag dieser Wahlperiode noch einmal über die Förderung von Kultur und Geschichte in den Regionen des östlichen Europas sprechen können, in denen Deutsche gelebt haben und bis heute leben. Wir fördern auf der Basis von § 96 Bundesvertriebenengesetz Museen, Bibliotheken, Einrichtungen der Forschung und der kulturellen Vermittlung, und zwar ausweislich des Berichtes 2019 mit rund 23,5 Millionen Euro und 2020 sogar mit gut 31 Millionen Euro. Wir fördern damit den internationalen Dialog und das Verständnis für den europäischen Integrationsgedanken. Wir stärken Kooperationsprozesse. Und genau darum geht es. Es geht nicht um Deutschtümeleien oder derlei Dinge mehr, sondern es geht um Kooperationen mit den Partnern des östlichen Europas. Es geht um Integration, es geht um Verständigung. Und es ist mehrfach schon darauf hingewiesen worden, dass wir gerade in dieser Woche mit der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung hier in Berlin einen besonderen Meilenstein auch verzeichnen konnten. Das ist von meiner Kollegin Marianne Schieder und anderen ausgeführt worden. Ich will aber zwei weitere Beispiele dem beistellen aus den vielen, die der Bericht aufweist. Das ist zum einen das Schlesische Museum zu Görlitz. Im Schlesischen Museum zu Görlitz wird Vergangenheit und Gegenwart Schlesiens als einer europäischen Kulturregion dargestellt. Dafür arbeiten polnische, tschechische Museen zusammen und Bildungseinrichtungen und Institutionen aus Deutschland. 2020 förderten wir dieses Museum mit knapp 650.000 Euro, um nur diese eine Zahl zu nennen. Ich will das Herder-Institut nennen, das Herder-Institut für historische Mittelosteuropa-Forschung, ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft im hessischen Marburg, das 2020 vom Bundestag 2,8 Millionen Euro erhielt, um damit die Region Ost-Mitteleuropa erforschen zu können, das Wissen zur Verfügung stellen zu können, Bibliotheken, Museen, politischen Akteuren und einer breiten Öffentlichkeit. Andere Beispiele könnte man nennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen, der Bericht der Bundesregierung erhält hochaktuelle Themen. Denn heute geht es in Europa um Vertrauen, um Zuverlässigkeit und um stabile Partnerschaft. Das ist wichtig, das unterstützen wir mit dieser Arbeit. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich in der Erinnerungskultur immer damit auseinander, Zeichen für Toleranz und Aufklärung und gegen demokratiefeindliche Tendenzen zu setzen. Damit will ich auch zum Schluss kommen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit mit den demokratischen Fraktionen in dieser Wahlperiode bedanken. Auch bei der BKM für die gute Zusammenarbeit. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Herzlichen Dank.
Ich gehe davon aus, dass das nicht Ihre letzte Rede hier im Hause war.
Das wäre der Plan.
Gut. Das Wort hat die Kollegin Elisabeth Motschmann für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gegenwart und Vergangenheit gehören zusammen. Wir haben es gehört. Beim Thema Flucht und Vertreibung. Ich beginne mal mit der Gegenwart. Über 82 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht, fast so viele Menschen, wie Deutschland Einwohner hat. Die Zahl hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, ein trauriger Höchststand, und fast die Hälfte sind Kinder unter 18 Jahren. Ihnen müssen wir uns zuwenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Flucht und Vertreibung sind nicht nur Teil unserer eigenen Geschichte, sie sind Geschichte Europas, sie sind Geschichte der ganzen Welt. Sie sind auch heute bittere Realität. Im 21. Jahrhundert müssen weltweit Millionen von Menschen vor Krieg, Hunger und Verfolgung fliehen. Die Bilder aus Syrien, Irak und Jemen machen uns betroffen. Aber wir machen uns nicht nur betroffen, sondern auch, oft auch machtlos. Aber wir haben die Macht, ihr Flüchtlingsschicksal zu erleichtern, ihnen zu helfen. Das gilt in ihrer Heimat, aber auch in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt komme ich zu den Vertriebenen, die wir auch zu beklagen haben als Deutsche, immer natürlich bewusst, wie schuldig wir geworden sind in dem Krieg. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass auch damals Millionen Kinder, Frauen fliehen mussten vor dem Krieg, vor dem Hunger, vor Vergewaltigung. Und das dürfen wir niemals vergessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Flüchtlinge mussten ihr Zuhause verlassen und eine neue Heimat finden. Sie wollten keine Vergeltung, und das will ich hier auch noch mal ausdrücklich betonen, sondern haben in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen Versöhnung gefordert. Und nur darum kann es in der Erinnerungskultur gehen. Wir wollen uns versöhnen und nicht weiter spalten und trennen. Wir müssen die Erinnerung an diese Vertreibungsgeschichten wachhalten in vollem Bewusstsein und im Kontext unserer historischen Verantwortung und Schuld. Wir müssen unsere Geschichte in Geschichten erzählen und erzählen lassen. Und genau das passiert in diesem Zentrum. Und genau das ist unser Auftrag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies war nun meine 77. und letzte Rede im Deutschen Bundestag. In der Verantwortung vor Gott und den Menschen habe ich meine Politik verstanden. Ich blicke heute nach vorn. Nun werde ich mich weiter an anderen Orten für die Themen einsetzen, die mir hier so wichtig waren. Ich will sie noch mal nennen. Unsere Kultur, stets unterschätzt und gerade in der Pandemie so schmerzlich vermisst. Ich wünsche mir, dass die Kultur künftig in diesem Hause eine noch viel größere Rolle spielt als bis jetzt. Die Repräsentanz von Frauen in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, von allen gewollt, aber noch lange nicht realisiert. Und ich wünsche mir, dass in der nächsten Legislatur in diesem Hohen Haus mehr Frauen sitzen als im Augenblick. Die Erinnerungskultur in unserem Land, für viele nah, für die junge Generation fern. Deshalb diese Debatte. Und schließlich die deutsche Außenpolitik, scheinbar fern und doch Voraussetzung für Frieden, Freiheit und Demokratie in Deutschland, in Europa und der Welt. Ich danke allen, vor allem meiner eigenen Fraktion, für alle Unterstützung in den vergangenen 8 Jahren. Ich danke aber auch den anderen Fraktionen für die gute Zusammenarbeit, die es doch gegeben hat im Kulturbereich. Und ich danke schließlich meiner Familie, meinem Mann, der da oben sitzt, und ich danke meinen Kindern für alle Unterstützung und Hilfe. Sie haben nie geklagt, wenn ich das Haus verlassen habe, aber haben sich immer doch doll gefreut, wenn ich wiedergekommen bin. Ich danke meinem Team und ich kann nicht alle aufzählen und sage nun dankbar auf Wiedersehen und Gottes Segen für unser Land. Vielen Dank.
Kollegin Motschmann, auch Ihnen wünsche ich alles, alles Gute für den folgenden Lebensabschnitt. Und wenn man so erwartet wird, ist das sehr schön. Aber ich habe mich gerade vergewissert und Sie haben es gesagt, 8 Jahre. Ich hatte das Gefühl, dass wir viel länger zu diesen wichtigen Fragen miteinander gestritten haben. Also alles Gute. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 30.790 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir wie vorgeschlagen.